Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Herzlich willkommen, Henrik Walter und Matthias Mahlmann zur Kontextdebatte. Sind die Gene schuld am Verbrechen, Genanalysen und Hirnbilder vor Gericht? Matthias Mahlmann, Sie sind Rechtssoziologe und beschäftigen sich seit langem mit dem Thema, wie sich neue Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften wie Genetik oder Neurowissenschaften auf unsere Vorstellung von Moral und Recht auswirken. Ganz kurz, was haben Sie gedacht, als Sie vom Fall Abdelmalek Bayoud gehört haben?
Ich habe gedacht, das ist ein interessanter Fall, aber ein Fall, in dem das Gericht wohl nicht die richtigen Schlussfolgerungen aus den Erkenntnissen der Wissenschaft über die Grundlagen menschlichen Verhaltens zieht.
Auf die Schlussfolgerung kommen wir später noch zu sprechen. Ich möchte gerne noch von Henrik Walter hören. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie dieses Urteil gelesen haben?
Nun, ich habe gedacht, nun endlich ist es mal so weit, dass ein konkreter Fall in einer Debatte da ist, die schon seit längerem theoretisch geführt wird. Und dass es jetzt sehr interessant wird, zu gucken, wie diese Sache diskutiert wird und welche Konsequenzen sie haben wird.
Schauen wir uns den Fall vielleicht nochmal etwas genauer an. Die Gutachter im Fall fanden heraus, dass Abdelmalek Bayoud das sogenannte Mauwa-Gen in einer nur schwachen Variante besitzt. In einigen Untersuchungen hatte man festgestellt, dass Menschen mit dieser schwachen Variante des Mauwa-Gens eben aggressiver waren als solche mit einer starken Variante des Gens. Deshalb wurde die schwache Variante des Mauwa-Gens in den Medien bereits Verbrechergen genannt oder Kriegergen. Nun liegt aber zwischen einem Gen und einer Handlung einer Person eine Menge Zwischenschritte. Henrik Walter, können Sie uns kurz skizzieren, wie es vom Mauwa-Gen zu Aggression kommt?
Ja, vielleicht ist zunächst wichtig zu sagen, dass dieses Gen besonders deshalb interessant ist, nicht nur, weil es diese Untersuchung über die kleinen Variationen gibt, sondern weil es ein spektakuläres Fallbeispiel gibt, das Anfang der 90er Jahre berichtet wurde, wo bei einer Familie über mehrere Generationen dieses Gen völlig ausgefallen war und in dieser Familie sich erhebliche Gewalttätigkeit und eben auch kriminelle Handlung zeigten. Der Zusammenhang ist so, dass dieses Gen dafür sorgt, dass eine bestimmte Form von Botenstoffen im Gehirn abgebaut werden. Und wenn es eben in einer schwachen Variante vorliegt, werden diese Botenstoffe weniger stark abgebaut. Und man hat eben vor allen Dingen durch diesen Fall, der 1993 beschrieben wurde, diesen Zusammenhang festgestellt und danach viele Untersuchungen gemacht, sowohl bei Menschen wie auch bei Tieren, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Auswirkung einer Schwäche oder Stärke dieses Gens und aggressivem, impulsivem Verhalten gezeigt haben.
Das heißt, in diesem Fall spielt die Biologie des Täters eine entscheidende Rolle. Herr Mahlmann, kann das Strafrecht mit dieser Biologisierung des Menschen umgehen oder wie kann sie damit umgehen?
Und ich glaube, sie muss zunächst erstmal genau auf die biologischen Erkenntnisse schauen. Und ich meine, dass hier die Lage weniger eindeutig ist und entsprechend waren auch die internationalen Kommentare zu diesem Urteil ja zumindest zu einem großen Teil sehr kritisch, weil die Studien, die es gibt über diese Zusammenhänge, sich auf einem sozialen, allgemeinen Niveau bewegen und keineswegs Erkenntnisse zulassen, wie ein Mensch, ein Individuum, ein einzelner Mensch sich in einem konkreten Fall entscheidet und wie er sich verhält. Also es ist keineswegs so, dass wenn diese spezifische genetische Lage existiert, auch zwangsläufig ein bestimmtes aggressives Verhalten existiert. Und diejenigen, die diese Studien auch ganz wesentlich vorangetrieben haben, sehen das auch nicht anders. Da scheint mir noch sehr viel unklar zu sein. Und ich glaube, man soll vorsichtig sein, ein Ergebnis vorwegzugreifen, das vielleicht sich nicht einstellen wird. Also ich glaube, es ist keineswegs sicher, dass tatsächlich neurowissenschaftliche Erkenntnisse, sozial-genetische Erkenntnisse dazu führen werden, dass wir tatsächlich Kriminalität in einer Weise erklären können, wie wir es erklären müssten, um daran rechtliche Konsequenzen zu knüpfen in den Regelfällen. Etwas anderes gilt natürlich für bestimmte pathologische Fälle, wo das schon jetzt unzweifelhaft ist.
Nun ja, die Frage ist, wie gut wir kriminelles Verhalten überhaupt erklären können, ob die Modelle, die auch Richter heutzutage da anwenden, die eben auf allgemeinem Wissen und sozusagen gesunden Menschenverstand auch berühren, wie gut die sind. Und dass man die verbessern kann durch wissenschaftliche Erkenntnisse, das glaube ich schon. Ich weiß nicht, wie es sich dann darstellen wird. Das kommt natürlich ganz auf die Fakten an. Was ich einfach nur prognostiziere mit ziemlicher Sicherheit, ist, dass das Rechtssystem zunehmend mit solchen Befunden konfrontiert sein wird. Es gibt ja eine Übersicht darüber, dass in den USA zum Beispiel neurowissenschaftliche Evidenzen zunehmend vor Gericht gebracht werden. Die Berücksichtigung struktureller Schäden, also dass man zum Beispiel einen Hirntumor hat, dass man eine Läsion hat, dass man traumatische Schäden hat, ist inzwischen schon Standard geworden. Bei den anderen Verfahren, die noch unzuverlässiger sind, zögert man, aber sozusagen damit konfrontiert werden wird man, und zwar aus zwei Gründen. Erstens werden die Verteidiger diese Dinge natürlich nutzen, und zweitens werden auch andere, sagen in anderen rechtswissenschaftlichen Bereichen, jetzt nicht unbedingt im Strafrecht, sondern auch im Versicherungsrecht, solche Befunde eine immer stärkere Beachtung finden. Ob sie tatsächlich dann aussagekräftig für das Individuum ist, das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Da stimme ich Herrn Mallmann ebenfalls zu.
Ja, und ich denke, das ist gewissermaßen die entscheidende Perspektive. Also es ist völlig klar, dass diese Art von Mobilisierung von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen für die rechtlichen Auseinandersetzungen in vollem Gang ist. Das bezieht sich auf solche Sachen, die wir hier behandeln, die ja immerhin zugunsten einer Person gewirkt haben. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Dimensionen, also zum Beispiel die Diskussion um Lügendetektoren, die ebenfalls intensiv geführt wird und wo immerhin, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, in der neurowissenschaftlichen Fachgemeinde die Skepsis gegenüber der Möglichkeit von der Entdeckung von Lügen erheblich gewachsen ist in den letzten Jahren. Und das, glaube ich, ist ein grundsätzliches Element, das wir zur Kenntnis nehmen müssten. Die eine Sache ist die Verwendung von solchen Erkenntnissen, die Berufung auf solche Erkenntnisse. Und die zweite Frage ist, was können diese Erkenntnisse tatsächlich liefern? Und eins möchte ich hier unterstreichen, um nicht missverstanden zu werden. Die Neurowissenschaften sind nicht nur ein faszinierendes Gebiet, sondern sie erlauben natürlich auch Erkenntnisse über Menschen, die ein Stück Gerechtigkeit verwirklichen können, wenn man zum Beispiel Erkenntnisse über pathologische Zustände gewinnt, die man sonst nicht gewinnen könnte. Und das ist ein Anliegen des Rechts, solchen Zuständen natürlich gerecht zu werden. Das Problem ist, wenn es gegen Menschen gewendet wird und wenn diese Gerechtigkeitsidee gerade durch solche Konsequenzen verletzt wird.
Jetzt ist es ja so, diese Genanalysen wollten zeigen, dass der Angeklagte nicht vollumfänglich schuldfähig ist. Also es ist eine Entschuldigung. Inwiefern unterscheidet sich denn eine solche Entschuldigung durch genetische Analysen oder auch durch Analysen der Hirnbilder oder der Botenstoffe im Gehirn von herkömmlichen Gutachten, von psychiatrischen Gutachten, Herr Walter?
Ja, vielleicht muss man dazu eins sagen, was in der Presse oft vergessen wird, dass natürlich nicht das Vorliegen eines entschuldigenden oder schuldmindernden Faktors alleine direkt mit einem Verbrechen in Verbindung gebracht wird, sondern immer seine Auswirkungen auf aktuelle Fähigkeiten untersucht wird. Das heißt, was der forensische Psychiater ja macht, der soll sich angucken, liegt eine Störung vor, liegt entsprechend eine Störung im psychischen Gesamtgeschehen vor, die sich dann auf die Tat ausgewirkt hat. Und die Frage ist dann natürlich, inwieweit diese psychische Gesamtlage selbst verantwortet ist. Und da ist natürlich insofern die Genetik ein besonders krasses Beispiel, weil wir vielleicht davon sprechen können, dass wenn sich jemand schlechte Angewohnheiten angeeignet hat, er irgendwo auch dafür selbst verantwortlich ist. Manche Deutschen Psychiater vor Gericht sprechen ja auch von Charakterschuld, ein Begriff, den ich nicht sonderlich gut finde, aber er wird verwandt. Nun ist es aber ganz klar, dass man für seine genetische Ausstattung nichts kann. Und insofern unterscheiden sich diese Befunde etwas von den herkömmlichen Sachen. Dort werden Leute befragt, dort wird sozusagen auf so allgemein verständlicher Basis praktisch gesucht danach, gibt es irgendetwas, von dem wir allgemein davon ausgehen, dass die Schuldfähigkeit vermindert. Aber sozusagen die Neurowissenschaft kann verborgene Faktoren, ich möchte es nicht Ursachen nennen, aber Faktoren herausfinden, die die Psychopathologie beeinflussen können. Und das kann man eben nicht ohne da hinzugucken, das kann man nicht durch noch so viel Reden tun.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das einfach eine Erweiterung, eine Vergrößerung des Gebiets, die ein Psychiater bei einem psychiatrischen Gutachten abdeckt.
Das wäre das Mindeste. Also das halte ich für selbstverständlich, dass das kommen wird müssen. Das hängt dann ganz davon ab, wie viel das wirklich zur Varianzerklärung beiträgt, also zur Aufklärung des Verhaltens. Das ist einfach eine Forderung der Gerechtigkeit, dass man das berücksichtigen muss. Die entscheidende Frage, warum das auch so viel diskutiert wird, ist jetzt, ist das lediglich eine Erweiterung? Das heißt, wir nehmen zur Kenntnis, dass ein bestimmter Angeklagter eine bestimmte Erfahrung gemacht hat, eine bestimmte Kindheit, vielleicht eine Krankheit vorliegt, jetzt vielleicht auch noch eine bestimmte Genvariante. Das wäre lediglich eine Erweiterung, die schon von vielen abgelehnt wird. Dahinter steht aber natürlich die Frage, wenn wir alle Faktoren kennen würden, die das Verhalten bestimmen, ist es dann überhaupt noch sinnvoll, von persönlicher Schuld zu sprechen? Und das ist eine interessante Grundlagenfrage, die sowohl die Philosophen, die Neurowissenschaftler, wie auch die Rechtsphilosophen beschäftigt.
Auf die Schuldfrage möchte ich gerne später noch zurückkommen. Zuerst nochmal die Frage, ein solches Ergebnis einer Genanalyse oder auch einer Analyse des Gehirns sagt ja immer nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit voraus, dass ein Mensch größeres Risikopotenzial hat oder auch eine größere Verletzlichkeit, wie das genannt wird, ein aggressives Verhalten zu zeigen. Er hat ein Risikoprofil, das ungünstig ist, könnte man auch sagen. In der Rechtsprechung will man ja Ursachen, will man nicht Wahrscheinlichkeiten. Wie geht denn die Rechtsprechung damit um, Herr Mannen?
Ja, zunächst einmal ist noch zu sagen, dass es im Strafrecht also nicht um eine Charakterschuld geht. Man wird nicht für seinen Charakter bestraft, sondern man wird für eine Tat bestraft. Und das ist eine wesentliche Errungenschaft des Strafrechts, dass man nicht für seinen Charakter bestraft wird. Also eine Errungenschaft des modernen, aufgeklärten Strafrechts, sondern für eine Tat. Und deswegen geht unsere Diskussion, die wir hier führen, um die Frage, inwieweit man eine konkrete Tat in einem Einzelfall in irgendeiner Weise durch bestimmte Faktoren erklären kann, die vielleicht die Schuld herabsetzen. Darum geht es. Und das führt genau zu der Frage, die Sie gestellt haben. Und dazu reichen nicht Wahrscheinlichkeiten auf dem Niveau von sozialen Gruppen, sondern müssen konkret über eine konkrete Person, plausibel mit den Mitteln, die sie haben, die indirekt, schwierig und sicherlich in mancher Hinsicht fragwürdig sind. Sie müssen also versuchen, in diesem konkreten Fall Erkenntnisse zu gewinnen über die Ursachen dieser Tat und ob tatsächlich die einzelne Person sich hätte anders verhalten können und deswegen verantwortlich ist für das, was sie getan hat. Und das ist eine zentrale Frage, nicht nur fürs Strafrecht, und das muss man immer im Auge behalten, sondern für das Recht insgesamt. Das Recht insgesamt ist durch diese Problematik berührt, weil das Recht allgemein auf Verantwortlichkeit beruht. Das gilt fürs Strafrecht, das gilt fürs Privatrecht und das gilt erst recht für die Normen, die uns besonders am Herzen liegen, nämlich die Menschenrechte.
Jetzt könnte man ja sagen, wenn es nur darum geht, ein Risikoprofil zu erstellen von einem Täter und das ihn entschuldigt, dann wäre ja eigentlich der beste Prädiktor bei einem Gewaltverbrechen nach wie vor das Y-Chromosom, nämlich ein Mann zu sein, ist der beste Prädiktor dafür, dass jemand eine Straftat begehen wird. Müsste man denn konsequenterweise nicht auch Männer milder strafen in dieser Hinsicht, Herr Walter?
Das ist mal wieder eine verkürzte Denkweise. Es wäre genauso, wenn man sagen würde, der beste Prädiktor für Lungenkrebs ist das Y-Chromosom, weil Männer nun mal statistisch mehr unter Lungenkrebs leiden. Aber das wäre natürlich eine Erklärung, die ein Mediziner nie akzeptieren könnte. Ich glaube, ein Problem, das wir wirklich hier haben, das ist nicht das Problem der Neurowissenschaftler, ist dieses verkürzte monokausale Denken. Natürlich geht es hier um Wahrscheinlichkeiten, aber es geht auch in vielen anderen Dingen um Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir zum Beispiel uns überlegen, inwieweit jemand in der Lage ist, sein Händewaschverhalten zu steuern. Und wir nehmen jetzt zum Beispiel einen Zwangskranken, der einen Waschzwang hat. Dann kann man sagen, wenn der sich nur genug zusammennimmt in einem konkreten Einzelfall, dann ist er in der Lage, das zu unterdrücken, seinen Waschzwang. Wenn wir aber über 24 Stunden gucken, dann ist er eben nicht dazu in der Lage oder über eine Woche sein sozusagen Zwangsverhalten zu unterdrücken. Und sozusagen die Tatsache, dass es hier immer um Wahrscheinlichkeiten und Einschätzungen einer Gesamtlage geht, ist für mich kein Argument gegen die Neurowissenschaften. Das gleiche Problem haben wir in der Medizin, wo es nicht ein einzelner Blutwert ist oder eine einzelne Untersuchung, sondern die Gesamtschau der Klinik, der Anamnese und dieser einzelnen Befunde, die dann zu einem fundierten Urteil kommen. Und ich denke, das wird auch in der Zukunft in diesem Bereich stärker der Fall sein.
Wobei man bei diesen Wahrscheinlichkeiten eben aufpassen muss. Das Problem bei den Studien, bei diesen auch sozialgenetischen Studien, ist, dass es um soziale Gruppen geht. Also das setzt voraus, dass es einzelne Individuen gibt, für die das zum Beispiel gar nicht geht. Und die also sozusagen in der Statistik einfach runtergehen. Und das ist ganz zentral wichtig, nicht nur in unserer Perspektive, sondern natürlich auch für Perspektiven, die ja auch diskutiert werden in manchen Kreisen, dass man also präventiv auf solche Personen zugreifen müsste. Und das, glaube ich, ist gefährlich und das sollte man klar sagen, weil das zu einer erheblichen Freiheitseinbuße von einzelnen Personen führen kann, die auf keiner wirklich soliden wissenschaftlichen Grundlage beruht. Und das, glaube ich, sollten wir verhindern.
Ich glaube aber, hier werden wieder zwei Dinge vermischt. Das eine ist erstmal die Befundlage, was führt zu einem bestimmten Verhalten. Können wir das auf das Individuum anwenden? Das ist die eine Frage. Die andere Frage, was ist der Zweck von Strafe? Und es wird ja oft so getan und leider muss ich dazu sagen, dass manche Neurowissenschaftler auch diesen Eindruck erwecken, dass allein das Beharren darauf, dass auch neurowissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle spielen würden, sofort zu einem präventiven Wegsperren von gefährlichen Menschen führen würde. Das ist aber keineswegs zwingend.
Sie hören die Kontextdebatte auf DRS2 zum Thema Sind die Gene schuld am Verbrechen, Genanalysen und Hirnbilder vor Gericht? Es debattieren Matthias Mahlmann, Professor für Rechtstheorie, Rechtssoziologie und internationales öffentliches Recht an der Universität Zürich und Hendrik Walter, Professor für medizinische Psychologie an der Universität Bonn. Wenn wir jetzt auf die Frage zurückkommen der Schuld, wenn Gene und auch Hirnbefunde entschuldigen können, weil eben die Person nicht schuldfähig war, weil sie nicht anders konnte, ist das nicht ein Dammbruch dafür, dass ganz viele Handlungen determiniert sind von unseren Genen, von unserem Gehirn, von den Botenstoffen in unserem Gehirn?
Das ist offensichtlich der Hintergrund der Debatte und das ist auch der Grund, warum diese Debatte so spannend ist und warum sie letztendlich zu einer der großen Menschheitsfragen führt, nämlich der Frage, inwieweit wir als Individuen, als Personen tatsächlich selbstbestimmt sind, inwieweit wir sowas wie freien Willen besitzen. Aus meiner Sicht, das muss ich jetzt nicht wiederholen, gibt es keine solchen Erkenntnisse, die tatsächlich uns irgendwie entfernt in die Nähe von solchen Voraussagen von menschlichem Verhalten bringen würden. Das Einzige, was momentan zur Debatte steht, und dafür ist dieser Fall, glaube ich, eine gute Illustration, dass irrtümliche Einschätzungen über den Stand der Erkenntnis Auswirkungen auf das Rechtssystem haben können. Und das macht mich besorgt, weil es einiges an Diskussionen bedarf. Und da, glaube ich, sind die Neurowissenschaftler und die Psychologen weiter als viele Juristen, die sich vielleicht nicht genügend mit diesem Problem auseinandergesetzt haben.
Also ich denke, dass die Juristen doch inzwischen, zumindest in Deutschland, ich unterrichte öfters in der Deutschen Richterakademie, sehr interessiert und aufgeweckt sind und wissen möchten, wie es sich eben mit diesen Dingen verhält. Dazu dient ja auch unsere Diskussion. Es gab ja in den letzten Jahren in Deutschland eine Feuilleton-Debatte über den freien Willen, die sich an einigen einzelnen Experimenten aufgehängt hat, und dort ziemlich krude sozusagen aus diesen Experimenten große Schlüsse gezogen hat auf den freien Willen, die sicher nicht gerechtfertigt sind. Aber es ist natürlich ein weiteres Problem, und das sagten Sie ja gerade, Herr Mahlmann, Sie sprachen von Voraussagbarkeit. Voraussagbarkeit und Determiniertheit, nicht nur durch Gene, sondern durch Erfahrung, durch Umwelt, durch Erziehung, sind nicht das Gleiche. Das heißt, es könnte sein, dass wir in einer Welt leben, und zwar aufgrund von physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die determiniert wäre, und trotzdem sind wir nicht in der Lage, vorauszusagen, wie sich ein System oder ein Mensch oder das Wetter verhalten wird. Das darf man nicht verwechseln.
Aber trotzdem, der Mensch wäre dann ja nicht mehr schuldig, sondern es wäre wenigstens zum Teil seine Konstitution, seine Veranlagung, seine Gene, sein Gehirn. Wirkt sich denn das nicht darauf aus, wie Strafe angewendet werden sollte, nämlich zum Beispiel, dass man nicht mehr bestraft, um jemandem seine Verantwortlichkeit zu zeigen, sondern nur noch straft, um jemanden wegzusperren, der gefährlich ist, der gefährliche Gene hat, oder jemanden zu therapieren, der gefährliche Gene hat?
Das ist eine Vision oder eine Konsequenz, die von manchen, die in dieser Debatte teilnehmen, gezogen wird. Also es wird über die Perspektiven des Rechts jenseits der Verantwortung intensiv nachgedacht. Und da, glaube ich, sollte man nicht nur auf das Strafrechtssystem gucken, da auch hin, aber nicht nur auf das Strafrechtssystem, und sich vor Augen führen, dass so eine Perspektive wegsperren, aber auch Therapie nicht unbedingt eine humane Vision sein muss, weil sie nämlich von der Fähigkeit des Einzelnen absieht, sein eigenes Leben zu bestimmen. Und das, glaube ich, ist eine Perspektive, die unserer Rechtskultur nicht gut tut.
Ich denke, wir haben hier ein ähnliches Problem wie in der Medizin, wenn man zum Beispiel Krankheiten erforscht, um Patienten zu helfen, dann wird das allgemein als etwas Gutes gesehen. Man vergisst dabei natürlich oft, dass wenn wir wirklich Ursachen und Mechanismen von Krankheiten herausbekommen, wissen, wie die zustande kommen, vielleicht auch durch genetische Ursachen, vielleicht durch Umwelteinflüsse und vielleicht schon sehr früh feststellen können. Früherkennung ist ja ein großes Thema und wird immer gewünscht. Nur wenn Früherkennung mal möglich ist, ich spreche jetzt von Krankheiten, dann kann dieses Instrumentarium natürlich auch missbraucht werden. Zum Beispiel stellt sich dann sofort die Frage, wenn man eine Krankenversicherung abschließt, inwieweit man verpflichtet ist, sozusagen Erkenntnisse zur Früherkennung dort einzubringen. Das wird dann im Allgemeinen abgelehnt. Und ein ähnliches Problem haben wir sicher bei gewalttätigen oder kriminellen Verhalten. Es gibt ja Untersuchungen zu Gewalttätigen bei Kindern und es zeigt sich so, dass wenn man sozusagen über den Zeitraum guckt, dass Gewalttätigkeit am häufigsten im jugendlichen männlichen Alter ist und dann wieder abnimmt. Wenn man jetzt aber einzelne Kinder sozusagen anguckt, dann stellt man fest, dass es hier einen gewissen kleinen Prozentsatz gibt. Das sind jetzt reine Verhaltensuntersuchungen, hat nichts mit Genetik oder Neurowissenschaft zu tun, die sehr früh, sehr konsistent gewalttätiges Verhalten zeigen. Es könnte sein, dass das in diesem Falle Risikokinder sind und dass man, wenn man diese früh erkennen würde, vielleicht verhindern kann, durch geeignete Erziehungsmaßnahmen, dass diese nachher dann auch gewalttätig werden. Dann entsteht aber gleichzeitig natürlich die Angst, oh Gott, wenn das so wäre und wenn man das erkennen könnte, das wäre ja schrecklich und deswegen müssen wir die Augen zumachen. Das wäre allerdings die falsche Konsequenz. Und die Debatte, die wir uns zu stellen haben, die aber auch unser Rechtssystem im Moment klar beantwortet, ist, dass wenn es lediglich klar ist, dass man sozusagen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, dass jemand gewalttätig wird, dass in unserem Rechtssystem kein Grund ist, jemanden einzusperren. So ist unser Rechtssystem nicht gestrickt und das hat nichts mit Philosophie zu tun, sondern mit einem Rechtssystem, wie es bei uns etabliert ist, Gott sei Dank.
Das hat aber auch mit der Frage zu tun, ob wir wirklich Erkenntnisse haben, dass eine solche hohe Wahrscheinlichkeit existiert. Und ich glaube, wir sollten uns vor diesem Zungenschlag hüten, Herr Walter, zu große Wahrscheinlichkeiten zu unterstellen, die wir nicht kennen. Und ich möchte vielleicht noch einen Satz sagen, der ein bisschen über unsere Debatte hinausführt. Aber ich glaube, wir sollten nicht leichtfertig mit der Aufgabe von menschlicher Autonomie spielen, auch nicht gedanklich spielen, denn es gibt soziale Experimente. Denken Sie an bestimmte Varianten der staatssozialistischen Systeme, wo mit sozialem Determinismus operiert wurde, mit aus meiner Sicht schlimmen Konsequenzen. Und ich glaube, solange die Wissenschaft die Möglichkeit des freien Willens in keiner Weise beschränkt, sind wir gut beraten, uns nicht auf einen Weg zu begeben, der uns solchen Erfahrungen womöglich wieder nahe bringt.
Ich glaube, hier liegt mal wieder ein Missverständnis vor, Herr Mahlmann. Der Punkt ist nicht, dass die Naturwissenschaft gezeigt hat, dass es keine Beschränkung für die Willensfreiheit gibt. Ganz im Gegenteil, die Debatte hat ganz klar gezeigt, und da sind sich eigentlich alle Philosophen darüber einig, bis auf wenige Ausnahmen, dass der Begriff von Willensfreiheit, den das deutsche Rechtssystem und die meisten unterstellen, nämlich dass man zugleich durch seine Herkunft, seine Geschichte, seine Erfahrung und sein Denken gesteuert wird und gleichzeitig indeterminiert sein soll, in sich widersprüchlich ist und das Festhalten an einem widersprüchlichen und unsinnigen Begriff sozusagen aus der Angst heraus, dass etwas Schlimmes passieren könnte, ist meiner Meinung nach keine gute Strategie.
Das ist keine gute Strategie, aber auch nicht die Implikation. Und Sie wissen sicher, dass die Debatte im philosophischen Zirkel und auch sonst wo sehr viel weiter ist. Ich glaube, Sie spielen auf die klassische Position von David Hume an, ja, also dass die Alternative von Determinismus die Steuerung durch Zufall sei. Und das, glaube ich, ist nicht die entscheidende Schlussfolgerung. Und das ist nicht die Position, die diejenigen vertreten, die einen einigermaßen anspruchsvollen Begriff von Willensfreiheit besitzen. Also ich glaube, die Debatte ist tatsächlich offen, schwierig, und in keiner Weise jedenfalls durch irgendwelche Erkenntnisse geprägt, die es wissenschaftlich nicht respektabel machten, mit Energie für menschliche Autonomie zu streiten.
Da stimme ich zu. Es gibt einen sehr klaren, auch naturwissenschaftlich geprägten Autonomiebegriff und auch große Anstrengungen, wie kann man diesen verstärken. Nur scheint es mir so zu sein, dass trotzdem die Strafrechtler einen Angst haben vor dem, was sie Feindstrafrecht nennen. Das heißt, Sie hatten ja auch das Wort Dammbruch genannt, Herr Bieber, das sozusagen gefürchtet wird, wenn man nur mal etwas genauer hinguckt und tatsächlich rausfinden würde, dass es gewisse Faktoren gibt, über die wir nicht direkt verfügen können, die unser Verhalten prägen, dass man dann diese Dinge nicht in Betracht ziehen dürfte, weil es dann dazu käme, dass wir so werden, wie der Kommunismus mal früher war, oder dass wir die Leute dann einfach einsperren, ohne an ihre Würde oder Autonomie zu denken. Diese Forderungen haben nichts mit Neurowissenschaft zu tun, sondern kommen eher aus einer von den Medien geschürten Angst vor Verbrechern. Und die Forderung wegsperren, und zwar für immer, kam von einem sozusagen Politiker namens Schröder und nicht von einem Neurowissenschaftler.
Wobei, ich meine, ich möchte es nochmal betonen, es geht nicht nur ums Strafrecht. Das ist so auch eine Sache, die vielleicht auch mit der Perspektive auch gerade aus der Neurowissenschaft zu tun hat, die ich auch immer auf irgendwelchen Tagungen immer wieder entdecke. Es geht nicht nur um Strafrecht. Sie können keinen Begriff von Menschenrechten haben. Sie können keinen Begriff von Meinungsfreiheit, von persönlicher Freiheit, von Menschenwürde haben, wenn Sie nicht der Meinung sind, dass es sowas wie Autonomie gibt. Das ist die Voraussetzung.
Das ist
die Voraussetzung unserer
Grundrechtskatalog. Autonomie ist die Voraussetzung, das stimmt.
Ja, und aber um, die kommen Sie, Herr Walter, um die kommen Sie nicht herum.
Aber es ist falsch zu glauben, dass man einen Begriff von Willensfreiheit dafür bräuchte, der in sich widersprüchig ist. Gegen Autonomie, zumindest die Neurowissenschaftler, die vernünftig sind, wird ja gar nicht gesprochen. Aber sozusagen, Sie gebrauchen mal den Begriff Willensfreiheit, mal den Begriff Autonomie, die sind nicht deckungsgleich.
Also wenn man jetzt zurückgeht nochmal zu dieser Ausgangslage, dass Gene oder andere biologische Faktoren entschuldigen können und den Begriff der Strafe sieht, setzt denn der Begriff der Strafe nicht voraus, dass jemand Schuld haben kann an etwas, das er getan hat, dass er verantwortlich dafür ist und wenn er entschuldigt ist, dann fällt doch die Funktion der Strafe weg.
Ja, und ich glaube, und ich meine, Herr Walter vertritt hier eine bestimmte philosophische Position. So scheint es mir jedenfalls zu sein. Deren Hintergrund ist, das kann man ja vielleicht einfach mal kurz sagen, deren Hintergrund ist, dass man persönliche Handlungsfreiheit verteidigen kann und gleichzeitig der Meinung sein kann, dass der Willen determiniert sei, dass der sogenannte Kompatibilismus, wie das in der Fachterminologie heißt. Und das, glaube ich, ist eine Position, die in der Tat von manchem vertreten wird, die uns aber nicht weiterhilft. Weil ich glaube, wenn man den Begriff der Schuld, und das haben Sie gerade gefragt, Herr Bieber, wenn man diesen Begriff der Schuld ernst nimmt und damit zusammenhängt einen allgemeineren Begriff von menschlicher Verantwortlichkeit, wenn man diesen Begriff ernst nimmt, dann muss man mit Willensfreiheit operieren. Und wenn man Erkenntnisse hätte, dass eine solche Willensfreiheit nicht existiert, dann müsste man diesen Begriff der Verantwortlichkeit aufgeben. Aber das ist gar nicht mein konkretes Problem, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass die Wissenschaft, die moderne Wissenschaft uns gerade lehrt, wie real Willensfreiheit und menschliche Autonomie sein kann.
Ich möchte vielleicht auch noch einmal sozusagen von der allgemeinphilosophischen Debatte auf diesen konkreten Fall zurückkommen. Also ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass die Begründung alleine wegen einer Variante im MAO-A-Gen Schuld zu mindern ungerechtfertigt ist. Was ich aber glaube, ist Folgendes. Ich glaube, dass dieser Fall dazu beitragen wird, die Erkenntnisse, die schon im individuellen Falle aussagekräftig sind, wie zum Beispiel grobe Auffälligkeiten in der Hirnanatomie oder andere Dinge, jetzt eher berücksichtigt werden. Und ich möchte das sozusagen ein Beispiel wieder aus der Medizin klar machen. Wenn Sie heutzutage einen Patienten bekommen, der eine schwere Depression oder eine schwere Schizophrenie hat und nicht das Gehirn untersuchen, dann begehen Sie einen Kunstfehler, weil jede psychische Erkrankung sozusagen durch einen direkten Hirnprozess verursacht werden kann. Dann würden Sie als Arzt wegen einem Kunstfehler sozusagen verklagt werden können. In Strafverfahren ist das nicht der Fall. Es gibt viele forensische Gutachten, die auf solche Untersuchungen verzichten, weil man glaubt, wenn man alltagspsychologische Erklärungen gefunden hat, dass die ausreichen würden. Aber jedes Verhalten kann, ohne dass man es von außen sieht, durch einen pathologischen Prozess im Gehirn verursacht werden. Ich denke, wenn das jetzt sozusagen ein Anstoß wäre, die Verfahren, die schon etabliert sind, stärker auch als Pflicht zu berücksichtigen, dass das eine gute Konsequenz wäre und dass es auch etwas wäre, was sozusagen den Leuten, die vor Gericht stehen, helfen würde, ihre Autonomie und auch ihre Würde zu bewahren.
Eine letzte Frage an Sie beide. Die Konsequenz könnte man ja vielleicht so zusammenfassen, es gibt drei Möglichkeiten weiterzumachen. Man kann alles beim Alten lassen und sich nicht beeindrucken lassen von den wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Befunden. Man kann darüber diskutieren und da und dort etwas schrauben am Strafrecht oder an der Rechtsprechung wenigstens. Oder als Drittes, man könnte eben den Schuldbegriff abschaffen und sagen, Schuld ist, was im Mittelalter der Hexenfluch war. Heute sind wir weiter und wissen, dass es unsere Gene, unser Gehirn sind. Welche dieser Optionen würden Sie wählen?
Tut mir leid zu sagen, keine, weil Sie nicht die Möglichkeiten ausschöpfen und die plausibelste und naheliegendste auslassen. Die naheliegendste ist nämlich erstmal zur Kenntnis zu nehmen, dass es keine harten wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, die diese Frage überhaupt ernsthaft stellen würde, die Schuld oder die Verantwortlichkeit in einem moralischen oder rechtlichen Sinne zu beseitigen. Das ist die Ausgangsposition, das ist der Gegenstand unserer Debatte unter anderem hier gewesen und das scheint mir jedenfalls die Lage einigermaßen eindeutig zu sein. Wenn das so ist, wenn es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, muss man auch nicht irgendwo am Strafrecht rumschrauben oder so etwas oder in anderen Rechtsgebieten. Und ich habe ja versucht, deutlich zu machen, welche anderen Rechtsgebiete auch zentral wichtig sind. Sondern man kann weiter und sollte unbedingt an dem Begriff menschliche Autonomie festhalten und die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen ziehen. Was man konkret machen kann und was man tun muss, ist das, was selbstverständlich ist für ein aufgeklärtes und humanes Recht, nämlich offen zu sein für die Erkenntnisse, die tatsächlich vorliegen und die nicht diesen Inhalt haben, dass menschliches Verhalten irgendwie umfassend erklärt würden, aber die selbstverständlichen Hinweis darauf sein können, dass irgendwelche Pathologien oder so etwas vorliegen. Und da, glaube ich, ist sich wirklich jeder einig, dass jede Erkenntnis, die dort gewonnen wird, hilfreich sein kann. Und auf diese Grenzziehung zwischen solchen Arten von Einsichten und dieser grundsätzlichen, aber wissenschaftlich nicht fundierten Annahme zur Beseitigung der Willensfreiheit, auf diese Grenzziehung, glaube ich, kommt alles an.
Das Rechtssystem hat ja eine Tendenz zum Konservatismus. Das ist auch gut so. Man soll nicht immer alles gleich verändern. Die Beweislast hat der Veränderer. Veränderungen im Rechtssystem, die ergeben sich nicht durch Forderungen irgendwelcher Wissenschaftler, die übertriebene Behauptungen machen, sondern durch die Einsicht einer Gesellschaft, dass etwas wohl anders ist, als man bisher angenommen hat. Und ich möchte da nur ein Beispiel dafür nennen. Der Schuldbegriff im Scheidungsrecht, der ist abgeschafft worden, ohne große Konsequenzen und hat sicher vieles besser gemacht.
Ja, aber nicht wegen Willensfreiheit.
Ob das im Strafrecht eine sinnvolle Folgerung ist, möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt einfach nochmal offen lassen. Ich denke, es wird sich etwas im Rechtssystem ändern, aber wenn, dann nur auf lange Zeit und ein bisschen rumschrauben, ist jetzt ja sehr, klingt ja sehr abwertend. Ich denke, es gibt schon Erkenntnisse, die man berücksichtigen sollte und dass wir auf dem Weg dahin sind und dass das Rechtssystem in dem Sinne sehr konservativ ist, bevor es grundlegende Begriffe ändert, finde ich im Prinzip richtig.
Herzlichen Dank, Matthias Mahlmann und Henrik Walter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.